vom Segen der Arbeit. Es gibt in den heutigen Tagen unzählige Menschen, die nach geistiger Entfaltung streben, und wenn auch viele zu finden sind, die jede Kunde von hohen geistigen Dingen nur verschlingen, um ihrer nimmersatten Neugier ersehnte Befriedigung zu schaffen, so sind doch weit mehrere als ernste Sucher nach der Wahrheit anzusprechen. Zu allen Quellen pilgern sie, und alle Orte, die im Rufe wundersamer Begebnisse stehen, sind ihnen heilig. Aus aller Zeiten schriftlichem Vermächtnis werden alte Bücher aufgestöbert, in denen man genaue Anweisung zu finden hofft, wie man das Wunder an den Alltag fesseln könnte. Denn längst hat man gehört von hohen Kräften, die denen sich erreichbar zeigen sollen, die des Geistes ewiges Gesetz erkennen. Zwar kann man über jener Torheit lächeln, die das Zaubern lernen möchten, allein auch viele, die mit aller Inbrunst hin zum Geiste streben, sind keineswegs von Torheit frei, und ach, so mancher ist des Glaubens, dass ihm Geistiges erst dann erreichbar sei, wenn er sich einer äußerlichen Schulung unterziehe, die möglichst wunderliche Übungen von ihm verlange. So nehmen sie bald diese und bald jene Weisung an, die sie in alten oder neuen Schriften finden, wo da ein abenteuerlicher Mystagoge mit geheimnisvoller Geste raunend seine wirre Weisheit dunkler Worte froh zum Besten gibt. Wann immer man ihnen begegnen mag, stets haben sie endlich nun das rechte Rezept entdeckt, den Stein der Weisen in ihrem Tiegel aufzufinden. Bewundernswert ist nur an ihnen, wie sie von Enttäuschung zu Enttäuschung schreiten und nie den sonderbaren Mut verlieren, jeder neuen Route auf den Leim zu gehen. Es braucht oft lange Zeit, bis sie entdecken, dass in solcher Weise das erstrebte hohe Ziel für sie stets unerreichbar bleiben muss. Nur schwer erst lernen sie verstehen, dass es doch sträflich engen Urteils Zeugnis war, sogar gering vom Höchsten und Erhabensten zu denken, dass man durch Atemübungen in halb verrenkten Posituren oder noch weit üblere Betätigung nach wirrer Köpfe, wirrer Anweisung erreichbar wähnte, was den Weisen aller Zeiten heilig war als höchstes Gut. Aber gar sehr ist der Mensch geneigt, sich vor dem Seltsamen zu beugen. Weit lieber geht er kuriose Winkelwege, die sein Auge nicht verfolgen kann, und lässt sich warm berauscht ins Dunkel führen, als dass er den geraden Weg zum Lichte sucht, um ihn in morgenfrischer Nüchternheit und festen Schrittes zu durchwandern, wie ein Wanderer, der stets des Weges Lauf beachtet, damit er auch das Ziel des Weges einst erreiche. Gewiss muss man bei Kräften sein, will man einen weiten Weg durchmessen, und wer nicht in Ermattung vor erreichtem Ziele niedersinken will, der wird auch Sorge tragen, dass er auf dem Wege selbst noch Stärkung finde. So verlangt auch der Weg zum Geiste Kräftigung und Stärkung von jedem, der ihn gehen will. Aber man braucht hier nicht weit zu suchen und keine bedenklichen Seitenwege einzuschlagen, um solche Stärkung zu finden. Das Leben des Alltags wird sie reichlich spenden, wenn man es recht zu leben weiß. Hier aber wissen wieder wenige, wie hoch die Kräftigung und Krafterneuerung zu werten ist, die da aus recht getaner Arbeit fließt. Viel lieber wiegt man sich in hohen Träumen und sieht die Arbeit nur als Hindernis auf seinem Wege, als Störung seines Schreitens, der man möglichst aus dem Wege geht. Wer aber solcher Art das hohe Ziel erreichbar wähnt, der wird es sicher nicht erreichen, auch wenn er aller Weisen Weisheit aus den Worten dieser Weisen kennt und jederzeit sich hohen, weihevollen Stimmungen ergibt. Es ist viel leichter, seines Alltagspflichten zu verachten, als sie zu erfüllen. Viel leichter ist es, sich in weihevollen Stimmungen dem Geiste Gottes nahe, ja vereint zu fühlen, als seine Arbeit so zu tun, dass sie zur Kräftigung des eigenen Geistes wird und ihn durch solche Kraft ertüchtigt, einst die Weihe wirklich zu empfangen. Hier sind wahrlich Werte verborgen, die ihre Erlangung lohnen. Gewiss hast du schon Zirkusspiele gesehen und fandest dich in bewunderndem Erstaunen, wenn dort Menschen wie du ihre Körperkräfte derart entfaltet und in ihres Willens Macht gebändigt hatten, dass sie Dinge vollbringen konnten, die dir völlig unmöglich wären. Von ihnen kannst du lernen. So wie sie durch unablässige Tätigkeit nur ihre Körperkraft erlangten, so kannst du heute ungeahnte geistige Kraft aus jeder Arbeit schöpfen, die du so zu tun weißt, dass kein anderer sie besser leisten könnte. So wie jene Zirkusleute in angespanntester Aufmerksamkeit auf jeden Handgriff, jede Bewegung achten müssen, soll ihr Werk gelingen und ihr Leben nicht in äußerste Gefahr geraten, so wirst freilich auch du, soll deine Arbeit dir geistig fruchtbar werden, stets alles, was sie von dir verlangt, mit solcher Konzentration vollbringen müssen, als hinge dein Leben von jedem gewohnheitsmäßigen Handgriff ab. Ob deine Gedanken oder deine Hände zumeist bei deiner Arbeit beteiligt sind, stets wird es eine Menge solcher Handgriffe geben, die du fast ohne Bewusstsein rein mechanisch und gewohnheitsmäßig machst und so selbst erniedrigst. So werden sie dir freilich öde und eintönig erscheinen. Wie aber jene kühnen Akrobaten, deren Arbeit dir wie ein fröhliches Spiel erscheint, an jedem Abend, der sie zu gleicher Arbeit vor eine zum Schauen bereite Menge ruft, aufs Neue stets, auf jede leiseste Muskelbewegung zu achten haben, da die gleiche Darbietung ihrer Künste am heutigen Abend doch misslingen könnte, auch wenn sie gestern gelang, so wirst auch du dir klar zu machen haben, dass auch der gleiche Handgriff immer ein neues darstellt, so oft du ihn auch geübt haben magst. So einförmig auch, so geisttötend dir deine Arbeit erscheinen mag, beachte sie in solchem Sinne und werte sie nicht vor dir selbst noch mehr herab. Dann wirst du entweder entdecken, wie du sie aus ihrer Eintönigkeit erlösen kannst, oder du wirst den gleichen Handgriff, das allezeit gleiche tun, das sie Tag für Tag von dir verlangt, stets mit neuem Bewusstsein tun, so dass dein Geist der gleichen Sache 1000 neue Seiten abgewinnen wird. Erziehe dich selbst dazu, an deiner Arbeit Freude zu empfinden, auch wenn sie keineswegs geeignet scheint, dir Freude zu bereiten. Bezwinge deine Abneigung, und du wirst auch der ödesten Arbeit überlegen sein. Sie wird dir Freude bringen, durch die Art ihr zu begegnen. Steht deiner Arbeit Aufeinanderfolge in deiner freien Wahl, dann wähle zuerst, was dir am meisten widerstrebt, und suche es zu lieben. Hast du dein stärkstes Widerstreben besiegt und dich als stärker erwiesen, so wird dir schon daraus allein eine Freude werden, die dir auch alle weitere Arbeit in Freude verwandeln wird. Du darfst deine Arbeit niemals nur als Mittel betrachten, das eben gebraucht werden muss, um das zu erlangen, was deines Lebens Notdurft erheischt. Hier irren die allermeisten. Gewiss ist jede Arbeit ihres Lohnes wert, und du selbst machst dich schuldig, wenn du einem ungerechten Dienst, der etwa dir vorenthalten möchte, was er dir schuldig wurde, als dein Schuldner für deine Arbeit wert. Allein, was so dir als Frucht deiner Arbeit gehört, ist geistig genau bestimmt. Du machst dich nicht minder schuldig, wenn du etwa mehr für deine Arbeit wert dir geben lässt, als sie dem anderen, für den du sie leistest, Wertzuwachs schafft, wobei du nie vergessen darfst, inwieweit auch der andere irgendwie durch seine Arbeit an der deinen indirekt beteiligt ist. Doch aller Arbeit äußerliche Entlohnung bleibt nur ein geringes gegenüber dem, was dir deine Arbeit an geistigen Werten vermitteln kann, so du sie zu schätzen weißt als Arbeit um der Arbeit willen. In der gut getanen Arbeit selbst liegt ihr höchster Wert beschlossen, den dir keiner vorenthalten, den dir keiner rauben kann. Auch in der allergeringsten Arbeit lässt sich höchste Vollendung erstreben und wird sie erreicht, wie sie nur intensivste Hingebung an die Arbeit erreichen kann, dann ist stets ein unermesslicher Zuwachs geistiger Kraft die naturgegebene Folge. Der Arbeiter an der Maschine, der Tag um Tag nichts anderes dazu tun hat, als etwa Schrauben zu drehen, kann auf solche Weise hohe geistige Kräfte in sich zutage fördern, während ein anderer, der seiner Meinung nach nur in hohen geistigen Dingen lebt, aber weit mehr auf seine geheimnisvollen Schauer achtet, als auf die Güte der Arbeit, die ihm in irgendeiner Weise aufgetragen ist, völlig leer ausgeht und sich nur selbst betrügt, wenn er seine geistigen Kräfte im Wachsen glaubt. Zur Erlangung der geistigen Kräfte, die durch intensive und auf die höchste Arbeitsleistung eingestellte Arbeit zu erhalten sind, ist es nicht nötig, dass die Art der Arbeit selbst schon geistigem diene. Doch wenn auch die dauerwärtige Frucht der Arbeit auf solche Weise in einem steten Zuwachs geistiger Kraft besteht, so wäre es dennoch töricht, wollte man hier der anderen Früchte nicht achten, die solche disziplinierte Arbeit auch dem Alltag bringt. Noch wissen die meisten nicht, was solche Arbeit auch im Alltag bedeutet, obwohl sie es wahrlich aus manchem Beispiel ersehen könnten. Nur Arbeit um der Arbeit willen, Arbeit, die das höchste Resultat erstrebt, kann jenen ersehnten allgemeinen Wohlstand schaffen, der niemals zu erreichen ist, solange Arbeit noch wie ein lästig Notwendiges nur erduldet wird. Der weiß noch nichts vom Segen der Arbeit, der seine Arbeit nicht lieben lernte. Der wird den Segen der Arbeit niemals genießen, der sich ein Glück erträumt, dem die Arbeit fehlt.